Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Wie geht die Politik mit Omikron um? Dieser Frage wollen wir in dieser Folge 236 nachgehen. Die Pandemiepolitik im Angesicht der neuen Virusvariante und das kurz vor Weihnachten. Schön, dass Sie dabei sind. Und natürlich brauchen wir für solche Fragen in so einem Podcast auch den Blick der Wissenschaft. Deshalb haben wir Volkert Wildermuth gewinnen können, Wissenschaftsjournalist unter anderem für Forschung aktuell im Deutschlandfunk. Er ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Volkert.
Hallo, Tag.
Schön, dass du dabei bist. Und neben mir hier im Studio sitzt Volker Findhammer, zuständig hier im Hauptstadtstudio für die Gesundheitspolitik und damit auch der Fachmann für die politischen Entscheidungen in der Pandemie. Grüße dich, Volker.
Hallo zusammen. Und du musst jetzt die Frage beantworten, wie du das mit Volker und Volkert machst, damit man das immer schön auseinanderhält. Ne?
Ich versuche es einigermaßen gut zu artikulieren, damit sich der jeweilige gut angesprochen fühlt. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, Parteibeobachterin und als solche zuständig für die FDP und auch die Grünen. Insofern habe ich so ein bisschen den parteipolitischen Blick in dieser Runde. Allen, die uns zuhören, ein herzliches Hallo. Und bevor ich das am Ende der Folge vergesse, danke für die Treue in diesem Podcast-Jahr. So, Volker, vielleicht gucken wir zunächst einmal auf das, was die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gestern damit Bundeskanzler Olaf Scholz beschlossen haben, der ja uns mit einer, ich sag's jetzt mal zynisch, bahnbrechenden Erkenntnis überrascht hat.
Doch Corona macht keine Weihnachtspause.
Ja, schön. Das haben wir schon mal festgestellt. Was ändert sich denn aber jetzt mit Blick auf die nächsten Tage an den Regelungen?
Naja, bevor ich den Katalog aufzähle, will ich schon nochmal sagen, das war jetzt eine neue Qualität, die wir gestern erleben konnten, weil ja zum ersten Mal dieses Gremium der Ministerpräsidenten und des Bundeskanzlers in dieser Runde auf der Basis des Rates des Expertengremiums agiert hat. Das war ja eine neue Qualität. Die sollten ja möglichst schnell ihre Empfehlungen zum Umgang mit der Omikron-Variante vorlegen, haben das auch getan, haben ganz klar von Kontaktbeschränkungen gesprochen, die schnell und zügig umgesetzt werden sollten. Und insofern versteht sich der Beschluss von gestern auch, obwohl ja die Experten da nicht sehr konkret wurden, wo alle überall Kontaktbeschränkungen umgesetzt werden sollten. Aber zumindest hat die Runde ja gestern ganz klar gesagt, ab dem 28., also in wenigen Tagen.
Spätestens
den 28. Die Länder können ja vorziehen. Mhm. Hamburg hat das ja gestern auch schon getan. Andere wollen es auch noch tun. Sollen die Kontakte deutlich reduziert werden? Für Geimpft und Genesene nur noch maximal 10 im privaten Umfeld. Für Ungeimpfte maximal 2 im privaten Umfeld, wobei natürlich wie immer die Kinder unter 14 Jahren nicht mitzählen. Clubs und Diskotheken sollen geschlossen werden. Also dieser ganze Katalog, den wir jetzt schon seit Tagen wälzen und der eigentlich allen bekannt sein dürfte. Und die Botschaft war schon, dass man hofft, dass Weihnachten noch ohne diese Beschränkungen durchgeht, in der Annahme, dass die Menschen da vernünftig sind. Das stimmt ein Stück weit dahingehend, als dass Weihnachten tatsächlich eher ein Fest der Familie ist, ganz anders als Silvester, wo man ja gerne in großer Runde feiert und zusammenkommt. Also insofern hofft man natürlich, dass diese Rechnung aufgeht. Ich würde mal sagen, das könnte auch aufgehen, weil die meisten Menschen, die man schon erlebt, sind ja weitgehend vernünftig, auch das Maskentragen. Du trägst jetzt hier im Moment im Studio auch eine, gehört ja mittlerweile überall fast zum Alltag.
Ich bin heute quasi super vernünftig. Eventuell klingt deshalb auch der eine oder andere Atmer von mir ein bisschen merkwürdig, weil ich die Luft durch die Maske einsaugen muss. Volkert, du bist ja sozusagen unser Fachmann hier für die wissenschaftliche Perspektive. Politik setzt jetzt auf das Prinzip Hoffnung und Volkert hat schon angedeutet, dass er glaubt, dass das funktionieren könnte. Aber aus all dem, was wir bisher aus wissenschaftlicher Perspektive auch über Kontaktbeschränkungen wissen, hilft uns das auch bei Omikron?
Ja, also die Kontaktbeschränkungen sind wirklich das A und O. Das ist natürlich toll, dass wir jetzt alle die Booster-Kampagne ans Laufen gekriegt haben, dass wirklich dieses Ziel 30 Millionen Impfungen bis zum Ende des Jahres, dass das wahrscheinlich erreicht wird. Das ist super, denn die Booster-Impfung ist das Einzige, was wirklich Omikron so ein bisschen in die Schranken weisen kann. Die normale Impfung mit nur 2 Dosen, die verhindert die Ansteckung kaum, verhindert so ein bisschen schwere Verläufe und durch die Booster-Impfung kriegt man da wirklich einen deutlich besseren Schutz gegenüber Symptomen. Etwa 50%, hört sich nicht so toll an, ist aber doch deutlich besser als nichts und deutlich besser als nur 2 Dosen. Das sind Daten aus England und von daher wissen wir auch, dass Krankenhausaufnahmen durch eine Boosterimpfung zu 85% verhindert werden und das ist wirklich ein großer Schutz, auf den wir nicht verzichten sollen. Und deshalb Booster, Booster, Booster. Und das haben ja auch sowohl die Politiker wie die Wissenschaftler gesagt. Aber Boostern, das schützt natürlich erst, sagen wir mal so, ab einer Woche. Das dauert so ein bisschen. Hm. Und damit wirklich in dieser Zeit, bis wir alle durchgeboostert sind, damit da Omikron in die Schranken gewiesen werden kann, ist wirklich das Einzige, was bleibt, Kontaktreduzierung. Und das funktioniert, weil das Virus kann sich nur über Kontakte weiter verbreiten. Aber bei Omikron ist das eben besonders schwer, weil da die Übertragung viel einfacher ist. Da reichen offenbar geringere Mengen. In England hat man mal verglichen, wenn jemand infiziert ist mit Delta oder mit Omikron und wie häufig kommt es dann zu einer Infektion in seiner Familie, da ist es tatsächlich so, dass die mit Omikron die Zahlen, glaube ich, dreimal so hoch lagen. Also dieses Virus ist einfach viel ansteckender, entsprechend mehr Vorsicht, weniger Kontakte, wenn es geht, sich testen vorher, damit man eben zum Beispiel, wenn man ein älteres Familienmitglied besucht, da nicht das Virus mit reinbringt.
Aber ich glaube, Volker, das mit der allgemeinen Vorsicht hat sich doch mittlerweile relativ gut durchgesetzt in der Bevölkerung. Wenn ich hier öffentliche Verkehrsmittel nutze, ich kenne kaum noch Szenerien, wo Menschen ohne Masken unterwegs sind. Die einen oder anderen, den sieht man aber tatsächlich recht selten. Und auch sonst in vielen Bereichen, heute hier in der Bundespressekonferenz, da haben sie alle auf ihren Gesundheitsminister gewartet und alle Kameramänner, alle standen da mit Maske. Also da finde ich, hat sich in diesem Jahr tatsächlich viel getan. Vor einem Jahr haben wir dann noch ganz andere Diskussionen geführt. Und dann finde ich auch nochmal wichtig, und das hat ja auch Karl Lauterbach heute deutlich gemacht, das Boostern scheint tatsächlich eines der wesentlichen Instrumente zu sein, um jetzt diese Omikronwelle nicht zu brechen, aber doch ein gutes Stück weit in Schranken zu halten. Und da passiert ja einiges, das kann man Karl Lauterbach ja zugute halten, dass er da das Tempo deutlich angezogen hat bei den Boosterimpfungen, sodass wir verglichen mit den letzten Weihnachten, auch wenn Omikron vor der Tour steht, eigentlich noch auf einer relativ guten Basis stehen könnten, wäre meine Einschätzung im Moment.
Das würde ich total unterschreiben, denn das Boostern, dass das jetzt immer ein Drittel der Bevölkerung ist schon geboostert, das ist ein großes Wort, aber das heißt eben auf der anderen Seite, zwei Drittel sind auch noch nicht geboostert und diese zwei Drittel, die können Omikron eben wenig entgegensetzen und da muss noch was getan werden und bis da sich etwas tut, kommt es eben darauf an, die Kontakte zu reduzieren.
Und wir haben auch noch 11 Millionen ungeimpfte Erwachsene, darauf hat Lothar Wieler ja heute in dieser Pressekonferenz auch nochmal hingewiesen. Ich fand es ganz interessant, dass Karl Lauterbach dann ja auch nochmal darauf verwiesen hat, dass das eben nicht alles unbelehrbare Menschen sind, sondern die Gründe, sich nicht impfen zu lassen, auch sehr individuell sind. Er hat auch nochmal gesagt, dass man jetzt Novavax, ich glaube, 4 Millionen Dosen bestellt hat, die dann hoffentlich bald geliefert werden können, um auch diejenigen, die auf diesen Impfstoff warten, aus welchen Gründen auch immer, zu erreichen. Ich frage mich aber gerade bei diesem Stichwort Kontaktbeschränkungen. Volker, du hast jetzt gesagt, du gehst davon aus, dass es viele Vernünftige gibt. Du beobachtest das auch so. Aber wir haben sicherlich auch, und das sehen wir im Moment quasi jeden Abend auf deutschen Straßen in deutschen Städten, wir haben einige Unvernünftige, die sich nicht unbedingt an die Regeln halten. Und da stelle ich mir schon die Frage, die Appelle jetzt an die Menschen, schön und gut, wir können auch argumentieren, warum all das wichtig ist. Aber wir haben immer noch einen Teil, der nicht bereit zu sein scheint, sich an Regeln zu halten. Und individualisiert man mit den aktuellen Regeln nicht eigentlich ein Problem, ein strukturelles Problem, was man eventuell auch übergeordneter angehen müsste? Ich gucke dich jetzt an, Volker.
Ich drehe es mal rum. Die Debatte, die jetzt von Janosch Dahm und anderen kam, dass man mit dem Lockdown schnell mehr erreichen würde, die würde ich in der Situation für völlig falsch halten. Mhm. Ich glaube, es geht jetzt, weil genau das den Widerstand noch viel stärker provozieren würde, der Menschen, denen es ohnehin schon gibt, die genervt sind von all den Zumutungen, die wir mit Corona haben. In der Situation, und du hast die 11 Millionen Ungeimpften schon genannt, kommt es eigentlich darauf an, dass man A, die erreicht, darunter sind auch 3 Millionen über 60, die noch nicht geimpft sind, dass man die bevorzugt erreicht und bei den Boostern vor allen Dingen die Älteren erreicht, deren Boost, also deren Zweitimpfung jetzt schon deutlich länger zurückliegt. Die Älteren sind ja schon im Frühsommer geboostert worden, also da müsste jetzt relativ schnell was passieren. Und wenn man sich jetzt erst einmal darauf fokussieren würde, anstatt jetzt schon wieder über einen erneuten Lockdown zu reden, dann wäre, glaube ich, in der gesamten politischen Debatte viel mehr gewonnen. Und deswegen empfinde ich das, was jetzt vom RKI kam, was heute auch von Janosch Dahm oder auch von Kretschmer kam, nach dem Motto, das ist ungenügend, da hätte noch mehr passieren müssen, die Kontakte noch weiter zurückfahren. Ich glaube, dass das in der Situation den Unmut fördert, den es ohnehin schon gibt und politisch eine falsche Debatte anstößt, anstatt sich auf die Sachen zu konzentrieren, die jetzt eigentlich wichtig wären.
Also ich glaube, dass die Kontaktbeschränkungen wirklich das A und O sind, weil bis wir wirklich große Anteile der Bevölkerung, eben nicht nur ein Drittel, sondern zwei Drittel meinetwegen geboostert haben, das wird einfach noch dauern und bis dahin ist Omikron da. Kontaktreduzierungen funktionieren sofort. Und da bin ich aber auch so ein bisschen optimistisch, weil was du gesagt hast, das sehe ich auch in Berlin auf den Straßen sehe ich immer mehr Menschen, die auch Maske tragen, Es ist aber eben ein großer Anteil, der das mit Grummeln macht. Also wir haben gerade Handwerker im Haus und da muss ich doch sehr darauf dringen, dass wenigstens, wenn ich da bin, die Maske getragen wird. Und wenn die untereinander, reichen sich die Viren da fröhlich hin und her. Also so ganz die große Masse der Bevölkerung hat das, glaube ich, noch nicht verinnerlicht. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, was die ganzen früheren Erfahrungen gezeigt hat, immer wenn die Politik was angekündigt hat, haben die Leute schon reagiert, bevor das überhaupt in Kraft getreten ist. Also ein großer Teil der Bevölkerung in Deutschland ist tatsächlich vernünftig und auf die setze ich, auch was jetzt Weihnachten betrifft, auch was jetzt Silvester betrifft. Und ich glaube, auf der Ebene, da kann was getan werden. Das hat auch der Expertenrat im Grunde gesagt. Der hat gesagt, entscheidend ist, dass vernünftig kommuniziert wird, weil der ganz genau weiß, dass eben sich nicht alle relevanten Bereiche kontrollieren lassen, weil der Staat eben nicht überall hingucken kann, sondern dass es darauf ankommt, die Leute zu überzeugen, mitzunehmen, dass sie das wirklich freiwillig machen und verinnerlichen.
Zumal ja auch klar ist, dass wir Omikron nicht werden aufhalten können. Hm. Es gilt ja nur, Mittel und Wege zu finden, ja die Ausbreitung der neuen Variante einigermaßen in Schach zu halten. Aufhalten können werden wir selbst mit dem stärksten Lockdown nicht. Die Variante ist im Land, wir werden sie kaum austrocknen können. Ne, spätestens nach dem Lockdown käme sie über irgendwelche Reisetätigkeiten sofort wieder ins Land. Und insofern geht es darum, vernünftige Wege zu finden, sie relativ gut in Schach zu halten. Und du hast es gesagt, die Kontaktbeschränkungen sind wichtig in der Situation. Aber wie gesagt, Boostern und die anderen Maßnahmen erst recht.
Ja, Volkart, könntest du vor dem Hintergrund, dass wir jetzt gerade tatsächlich auch nochmal konkret auf Omikron gucken, vielleicht auch nochmal erklären, was diese Verdopplungszeit bedeutet? 2 bis 4 Tage heißt es jetzt bei Omikron. Was konkret heißt das?
Naja, das heißt, dass es wirklich verdammt rasch losgeht und zwar rascher als bei jeder anderen Variante. Bei uns rechnet man in Deutschland mit einer Verdopplungszeit von etwa 3 Tagen. Das ist ein bisschen langsamer als in England, einfach weil bei uns ja schon einige dieser Kontaktbeschränkungen in Griff sind, 2G in Geschäften zum Beispiel. Und das heißt, wenn eine Verdopplungszeit von 3 Tagen ist, dann heißt das, in der Woche steigen die Zahlen, die Inzidenzen um den Faktor 4 oder 5. Das heißt, wenn wir heute eine Inzidenz von 300 haben, dann hätten wir in einer Woche eine Inzidenz von 1200 und in der Woche drauf wären es dann schon an die 5000. Also das geht rasend schnell nach oben, aber man darf nicht vergessen, solch ein Wachstum geht natürlich nicht unendlich. Irgendwann ist das Potenzial ausgeschöpft, da gehen die Zahlen auch wieder runter. Und wenn wir da jetzt mal nach Südafrika gucken, dann sieht man, dass dort die Inzidenzen langsam runtergehen. Und das liegt nicht nur daran, dass da weniger getestet wird, sondern auch die sogenannte positiven Rate, also der Anteil der positiven Tests unter allen Tests sinkt. Das spricht dafür, dass das Virus dort langsam wieder zurückgeht. Und wenn man jetzt optimistisch veranlagt ist, was ich bin, dann würde man sagen, bei Omikron, da gibt's einen steilen Anstieg, aber es gibt dann auch wieder einen steilen Abfall. Ob das in Europa auch so aussieht, ist schwer zu beurteilen. In London ist in den letzten 3 Tagen, sind die Fallzahlen so ein bisschen auf demselben Niveau geblieben. Da kann es aber noch Nachmeldungen geben. Also Entwarnung ganz sicher nicht. Diese Welle wird kommen. Sie wird viele Fälle bei uns verursachen. Und es kommt eben darauf an, dass die nicht alle auf einmal kommen. Denn wenn alle auf einmal krank werden, werden auch die Angehörigen alle auf einmal in die Quarantäne geschickt und dann fehlen wirklich viele Leute auch an kritischen Arbeitsplätzen.
Und dann kommen wir eben in den Moment, wo wir gucken müssen, dass die Republik irgendwie tatsächlich auch noch weiter funktionieren kann. Also nicht nur Lieferketten, sondern schlichtweg auch die Versorgung, Müllabfuhr, die kritische Infrastruktur und alles. Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, Omikron könnte die Chance sein, dass wir dieses Virus endemisch bekommen.
Also dieses Virus wird endemisch werden, ob das jetzt schon mit Omikron ist, das steht in den Sternen. Also das haben wir ja gesehen, dass es wirklich schwer ist, vorherzusagen, wie die Mutanten sich entwickeln und die Varianten. Da kommen immer wieder überraschende Dinge. Aber wenn wir jetzt alle geboostert sind und was Karl Lauterbach ja gesagt hat, er hat große Mengen von einem an Omikron angepassten Impfstoff bei BioNTech bestellt. Wenn wir dann eine 4. Impfung drin haben, das hört sich jetzt erstmal verrückt an, 4 Impfungen gegen ein Virus. Aber das ist eben ein Virus, das wirklich sehr dynamisch ist, sich verändert. Im Grunde impfen wir neu gegen die Omikron-Welle und dann ist aber hoffentlich auch irgendwann mal gut und die Immunität so weit aufgebaut, dass wir mit neuen Varianten auch einigermaßen klarkommen.
Aber der Kenntnisstand bei Omikron ist ja auch der, obwohl es dann noch relativ ungesichert ist, dass zumindest die Zahl der schweren Verläufe wohl nicht so ganz mit Delta zu vergleichen ist. Also das ist zumindest die ersten Zahlen, die man aus Südafrika und aus Großbritannien weiß, wobei das alles noch nicht wirklich gesichert ist. Das wäre aber auch ein Hinweis darauf, dass zwar die Krankheitsraten steigen können, das hast du ja gerade gut gesagt, auch mit Risiken für die kritische Infrastruktur, was uns genauso gut auch bei einer schweren Grippewelle ja auch passieren könnte, das nur nebenbei gesagt. Und auf der anderen Seite die schweren Verläufe, wenn sich das wirklich bewahrheitet, dass die nicht in dem Maße auftreten, wie das bei Delta der Fall war, dann spräche ja das auch dafür, dass die Omikronwelle insgesamt dann doch besser in den Griff zu bekommen wäre.
Ich glaube, Volkert hat da ein Fragezeichen bei der Gefährlichkeit.
Ja, also tatsächlich, ich bin zwar tendenziell optimistisch, aber in diesem Fall würde ich da doch noch ein bisschen abwarten wollen. Das war tatsächlich, die Zahlen aus Südafrika zeigen, dass es im Verhältnis zur Zahl der Infektionen zu deutlich weniger Krankenhauseinweisungen als bei Delta kam. Aber in Südafrika, die Leute sind wirklich viel jünger im Durchschnitt als bei uns. Die haben immunologisch einen anderen Hintergrund. Die haben viel mehr Infektionen gehabt. Die haben zum Beispiel mit der Beta-Variante auch andere Infektionen gehabt. Ob sich das wirklich auf Europa übertragen lässt, großes Fragezeichen. Und die Zahlen, die ich aus England sehe, sind im Moment noch nicht so, dass da Entwarnung ist. Da gehen die Studien eher davon aus, dass die Krankheitsverläufe ungefähr so sind wie in Delta. Das ist einfach immer schwer zu beurteilen, weil es dauert ja nach der Infektion so 2 Wochen, bis die Leute wirklich im Krankenhaus aufschlagen. So viel Erfahrung hat man da einfach in England noch nicht, aber da würde ich noch keine Entwarnung geben.
Also das ist schon auch ein Grund, da an der Stelle vorsichtig zu sein, das gebe ich sofort zu, aber zumindest könnte das auch ein Moment sein, was uns Hoffnung machen kann, was ja in der Situation auch wichtig ist. Mhm.
Der Kollege Marco Bertolaso hat heute Morgen in unserer Redaktionskonferenz den Vergleich gebracht. Das ist wie so ein Fußballspiel, wo sich mittendrin die Regeln einfach ändern und teilweise wissen wir gar nicht, nach welchen Regeln wir gerade spielen. Ich fand das ein sehr passendes Bild, weil genau das ist es ja gerade. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, wie sich die Lage mit diesem neuen Virus tatsächlich entwickelt. Ich würde sehr gerne mit euch nochmal auf dieses Spannungsverhältnis Expertenrat und neue Bundesregierung schauen. Volker, du hast es eingangs tatsächlich ja auch nochmal dargestellt, dass das jetzt einfach andere Bedingungen waren. Es gab dieses Papier des Expertenrates, was, glaube ich, am Sonntag gekommen ist, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, Sonntag. Ja. Ich werde so langsam mit Blick auf Weihnachten auch ein bisschen duselig mit den Wochentagen. Also wir haben am Sonntag dieses Papier bekommen. Wir hatten dann jetzt gestern das Treffen der MinisterpräsidentInnen, die sich drüber gebeugt haben und ja nicht so hundertprozentig dem gefolgt sind, was da drin steht. Und dann auch noch mal da parallel dieses Papier aus dem Robert-Koch-Institut, was dann gestern kam, kurz vor dem Treffen. Deshalb raschelt das hier bei mir auch so, weil ich diese ganzen Papiere hier ausgedruckt habe. Shame on me.
Lass uns das Leben sortieren.
Wir versuchen es zumindest. Also ich habe schon den Eindruck, dass man auch gestern bei der Pressekonferenz bemüht war, Einheitlichkeit zu demonstrieren und auch darzustellen, dass man sich in den politischen Entscheidungen sehr an dem orientiert hat, was der Expertenrat vorgegeben hat. Aber was gerade die Dringlichkeit angeht, habe ich schon das Gefühl, dass man sich doch nicht ganz so dran gehalten hat. Also Stichwort zeitnah notwendige Maßnahmen. Man hat sich jetzt schon doch ein bisschen mehr Zeit gelassen.
Es gibt immer einen großen Unterschied zwischen dem, was die Wissenschaft empfehlen muss und empfehlen kann, und dem, was die Politik umsetzen will und politisch aushalten kann. Und eigentlich, finde ich, war der Expertenrat der Versuch, diese Kakophonie ein Stück weit zu beenden und das in eine gemeinsame Bahn zu lenken. Und so war ja auch die Idee, dass es da Empfehlungen gibt, an denen die Politik sich orientiert. Orientiert heißt ja nicht, dass man das eins zu eins umsetzen muss, aber dass man sich daran orientiert. Und so kann man eigentlich auch die Beschlusslage, denn die Entwurfspapiere wurden ja unmittelbar nach dem Expertenratpapier bekannt, so kann man ja auch die Beschlusslage verstehen, nach dem Motto, Omikron ist eine Gefahr. Wir gehen davon aus, dass das ab Januar hier die dominante Variante werden wird und wir müssen uns darauf einstellen. Und so kann man auch die Beschlüsse verstehen. Und dass es dann aber im nächsten Schritt wieder erhebliche Querschüsse gibt, weil es einigen noch nicht weit genug geht. Auch der Kretschmann gehört ja dazu, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Kretschmer von Sachsen gehört auch dazu, das RKI-Papier. Und das sorgt in so einer Situation eigentlich wieder für eine Kakophonie, die völlig unbrauchbar ist, weil es eigentlich erstmal darum geht, den Instrumentenkasten, den man jetzt festgehalten hat, den überzeugend umzusetzen, den Bürgern verständlich zu machen und zu sagen, das ist jetzt der Weg, über den wir reagieren wollen. Und da stehen ja Impfen, Boostern an erster Stelle, da stehen auch Kontaktbeschränkungen an erster Stelle. All das, worüber wir die ganze Zeit reden, ist da genannt, prioritär genannt. Und dann natürlich noch die konkreten Daten ab 28.12. mit den Einschränkungen. Aber die Kontaktbeschränkungen stehen an erster Stelle. Und nichts anderes fordert auch das RKI. Jetzt in der Situation noch einen draufzusatteln und zu sagen, Leute, das reicht nicht, da muss noch mehr passieren, das halte ich für einen politischen Fehlschlag ohnegleichen.
Ja, aber es sind ja WissenschaftlerInnen, die das machen und keine PolitikerInnen. Und verlangst du jetzt nicht gerade eigentlich von der Wissenschaft, die Erkenntnisse dann aus politischen Gründen eher zurückzuhalten, damit eben die von dir genannte, in Anführungsstrichen, Kakophonie nicht entsteht?
Aber Lothar Wieler saß mit im Gremium. Er hätte dann sein Gremium überzeugen müssen. Er hätte auch sein Papier vielleicht schon letzte Woche einbringen müssen, damit es Teil der Debatte wird, aber nicht am Tag der Entscheidung, wo auch schon das Entwurfspapier für die Ministerpräsidentenkonferenz seit 2 Tagen zirkuliert, das dann nochmal einbringen und sagen, alles Mist, was da drin steht, es muss viel mehr passieren.
Ja, alles Mist steht ja nun nicht im RKI.
Ich glaube, das war das, was er wirklich wollte. Also ich hatte schon den Eindruck, wenn man den Zeitverlauf sich anguckt, das Papier des ExpertInnenrates, das hat geschrieben, neue Dimension des Pandemiegeschehens, Handlungsbedarf bereits für die kommenden Tage. Dann kommt ganz kurz danach diese Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Gespräche und da steht eben drin, 28. als Datum, und da sind jetzt einige Länder ja auch schon vorgeprescht und haben gesagt, wir wollen das schneller umsetzen. Baden-Württemberg, Sachsen, Rheinland-Pfalz, Hamburg, Mecklenburg, Vorpommern. Also da ist schon bei vielen Ländern greifen diese Möglichkeit auf, schneller zu sein. Aber ich hatte den Eindruck, der ExpertInnenrat hat im Grunde eine Marschrichtung vorgegeben, aber hat eben nicht ausbuchstabiert, was das im Detail heißen sollte. Das war auch ein ganz kurzes Papier. Und da hat das Robert-Koch-Institut dann gesagt, okay, wenn wir das ernst nehmen, was würde das denn konkret bedeuten? Und hat dann eben dieses ausführlichere Version dieser Control-Covid-Strategie vorgelegt, die tatsächlich deutlich restriktiver ist als das, was in der Bund-Länder-Konferenz beschlossen wurde. Und ich glaube, Herr Wieler hat dann doch versucht, über diesen Umweg, sozusagen über Bande, die Politik etwas unter Druck zu setzen.
Alles
die hat
richtig,
sich aber nicht unter Druck setzen
aber
lassen.
Aber so funktionieren politische Prozesse nicht. Das ist ein abgestimmtes Papier der 16 Staatskanzleien der Länder gewesen. Ja, da muss man frühzeitig reingehen. Das sind ja auch Diskussionsprozesse, die alle erreichen müssen, wenn ich damit etwas erreichen will. Und da kann ich nicht 5:12 kommen und kann sagen, also alles schön und gut, Experten haben ein nettes Papier vorgelegt, aber wir müssen erstens, zweitens, drittens, viertens. Also da versteht Herr Wieler nicht, wie Politik funktioniert, dann hätte er, und das sage ich ja deutlich, seine Experten werden ja auch nicht am Samstag angefangen haben zu arbeiten, sondern die werden ja auch schon am Samstag gewusst haben, worauf es ankommt. Dann hätte man das frühzeitig einspeisen müssen und da hat er versagt oder hat es nicht richtig eingeschätzt.
Ja, aber darf ich da kurz einhaken, weil ich glaube, um nochmal auch zu einem Punkt zurückzukommen, wo wir ja am Anfang schon gewesen sind, auch auf die Wirkung von Debatten zu schauen. Als ich mir dieses RKI-Papier angeguckt habe, als ich es mir durchgelesen habe, da dachte ich so, oh Gott, ach nee, auch das noch. Oh nein, nicht schon wieder. Also da stehen ja wirklich sehr konkrete Sachen drin, die uns auf einen Status zurückwerfen würden, auch was so Distanz, Hybrid, Wechselunterricht, Möglichkeiten angeht. Und dann der Satz, die Option für eine weitere Reduktion von Kontakten, zum Beispiel durch Einschränkung von Mobilität in Regionen mit besonders hoher Virusaktivität, sollte geschaffen werden. Das war der Satz, wo mir tatsächlich anders geworden ist, weil ich eine Fernbeziehung habe und tatsächlich auch noch ein bisschen hin und her pendel. Und dann machst du dir dann schon Gedanken, was das für dein konkretes Leben bedeutet. So, wenn wir dann aber uns vorstellen, dass viele Menschen ja diese Aspekte lesen und eventuell auch verstehen könnten, oh Gott, das könnte wieder passieren. Ich kann mir schon vorstellen, dass das im Jetzt eine Auswirkung auf die Verhaltensweisen haben könnte, zu wissen, das könnte passieren, wenn wir es jetzt nicht stoppen. Also, dass dieses Papier tatsächlich auch ein bisschen als ein Ausblick aufgeschrieben ist, was uns im Januar blühen könnte, wenn wir das Ganze jetzt nicht eingedämmt bekommen.
Ja, aber da sind wir vielleicht zu sehr in unserer professionellen Denke. Ich glaube, sowas sorgt bei den Bürgern draußen einfach für unnötige Irritationen. Weil vieles von dem steht ja tatsächlich in den Beschlüssen und auch in den Empfehlungen des Expertenrates alles schon drin. Das Wichtigste bleibt ja, wir haben es ja jetzt schon wirklich rauf und runter dekliniert, Kontakte zu reduzieren und das Boosten. Und ob das jetzt am 28. oder ab morgen passiert, finde ich, es sind Kinkerlitzchen, wenn die Menschen bewusst sind, dass es darauf ankommt, ja, die Kontakte zu reduzieren. Und viel wichtiger finde ich in der Situation, dass man politische Irritationen vermeidet. Mhm. Und genau das ist wieder passiert. Selbst die Ampelkoalition steht jetzt in einer Kakophonie, die der Sache nicht zuträglich ist.
Da ist sicher was dran, aber diese Zeit ist wirklich keine Kinkerlitzchen. Also das sind mal einfach eine Vervierfachung der Omikron-Fälle, die von jetzt bis zum 28. passieren wird.
Aber
also
das ist schon, wenn du davon ausgehst, die Menschen unvernünftig sind. Ich gehe davon aus, dass die meisten vernünftig sind.
Das wird passieren, egal ob sie vernünftig sind oder nicht. Sie müssten noch viel vernünftiger sein, um das zu blockieren. Und ich glaube, da bin ich ja doch wieder ein bisschen optimistisch. Die Leute sind vernünftiger. Ich merke das schon im Bekanntenkreis, dass sich zum Beispiel das Testen, bevor man sich privat trifft, dass das langsam zur Norm wird. Mhm. Dass eben alle vorher einen Schnelltest macht. Schnelltests sind nicht perfekt, aber sie entdecken eben doch relativ viele Infektionen und gerade die Infektionen, die eben besonders zur Verbreitung beitragen, weil die Virenlast hoch ist. Also das würde ich gerne nochmal sagen. Das haben auch alle, sowohl das RKI als auch Lauterbach, alle sagen, testen, testen, testen. Das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiges Element, nicht nur die Kontakte zu reduzieren, sondern die Kontakte, die man hat, so sicher wie möglich zu gestalten. Und da gehören eben solche Sachen wie Testen dazu. Das ist aufwendig, aber es gibt auch einfache Dinge, eben wenn man sich trifft, doch mal nach einer halben Stunde einfach die Fenster aufzureißen und vernünftig zu lüften. All diese Dinge gleichzeitig, das ist das Entscheidende, dass man wirklich alles macht, um die verschiedenen Käsescheiben, wie das ja mal so hieß, dieses Schweizer Käsemodell. Jede Käsescheibe stopft ein paar Löcher und am Ende kriegen wir Omikron dann hoffentlich in den Griff.
Aber das meine ich damit ja auch. Die Pandemie ist doch nicht spurlos an uns vorübergegangen. Wir alle sind ja viel sensibler geworden, was das angeht. Und jedenfalls die meisten von uns. Ausnahmefälle wird es immer geben. Ja, und insofern ist bei den Menschen viel passiert. Und deswegen, glaube ich, ist es tatsächlich wichtig, diese Sachen zu verstetigen, das Bewusstsein zu fördern und nicht ständig neue Säue durchs aufzutragen.
Ich würde tatsächlich jetzt noch mal eine kleine Sau durch diesen Podcast treiben wollen, und zwar den Blick auf unseren neuen Gesundheitsminister, auf Karl Lauterbach. Ich fand das sehr interessant, gerade eben in der Pressekonferenz, weil ich den Eindruck hatte, so sein Statement die ersten Minuten, nicht nur, dass er eine beeindruckende Sprechgeschwindigkeit an den Tag legt, sondern er ballert auch in einer Geschwindigkeit irgendwelche Verweise auf Studien raus, hier das und da dies und boah, ich kam kaum hinterher und ich musste ja schnell und aktuell darüber berichten. Volkert, was ist dein Eindruck? Also hat sich da unser neuer Gesundheitsminister, hat sich damit auch die Pandemiekommunikation jetzt ein bisschen stärker an der Wissenschaft orientiert?
Also ganz sicher versucht er sich ganz stark an der Wissenschaft zu orientieren, wobei er haut dann eben auch so Sachen raus und sagt, er geht von einer Wirksamkeit gegen schwere Verläufe von deutlich über 90% einer Boosterimpfung aus. Keine Ahnung, woher er die Zahlen her hat. Also ich habe keine Studien gesehen. Das Beste, was ich gelesen habe, war 85%, was ja auch schön ist, aber doch deutlich von deutlich über 90 entfernt. Also ich habe den Eindruck, vielleicht hat er noch ganz andere Quellen, keine Ahnung. Aber manchmal wäre es für mich hilfreich, wenn dann unten so die Anmerkungen mitlaufen würden, wo er denn das gefunden hat. Das
finde ich extrem hilfreich.
Genau, die Fußnoten, die fehlen mir bei ihm ein bisschen. Aber tatsächlich, er ist sicher ganz stark im Thema drin und er ist eben jetzt in einer ganz anderen Rolle. Er hat bis vor kurzem das alles von außen kommentieren können, immer mehr fordern, immer stärkere Dinge auch auf seine Forderungsliste schreiben können. Und jetzt steht er plötzlich in der Verantwortung, das umzusetzen und stellt, glaube ich, fest, dass eben vieles nicht so per Order die Mufti möglich ist, weil eben gerade die politischen Prozesse andere sind als die wissenschaftlichen.
Interessant war ja auch, dass er heute auch nicht einmal nachgetreten hat in Sachen RKI. Er hat das RKI und seinen Chef Lothar Wieler geradezu in Schutz genommen, also öffentlich in Schutz genommen. Das wird hinter verschlossenen Türen sicherlich noch ein bisschen anders abgelaufen sein. Aber auch da merkt man natürlich, dass es in der Situation nichts bringt, jetzt sich auf offener Bühne, was wir als Journalisten gerne gesehen hätten, vor uns allen zu zerfleischen, sondern dass man doch versucht, da an einem Strang zu ziehen.
Er hat ja heute auch nochmal betont, wie wichtig die Impfkampagne ist. Und wir haben da eingangs jetzt tatsächlich auch noch auch schon drüber gesprochen. Ich würde aber sozusagen als Abschluss dieses Gesprächs tatsächlich nochmal den Blick drauf lenken wollen und deine wissenschaftsjournalistische Perspektive anfragen, Volkert.
Läuft es im Moment ganz solide in Sachen Impfkampagne?
Also das läuft im Moment wirklich solide. Wir haben jetzt Impfzahlen, die sind so gut wie auf dem Höhepunkt der Impfkampagne. Also dass wirklich verlässlich 1 Million Menschen pro Tag geimpft werden, das ist wirklich super. Das lässt sich kaum toppen. Da machen wir auch wirklich eine gute Figur international. Es kommt jetzt wirklich darauf an, das auch zu verstetigen. Mhm. Denn wie gesagt, 1/3 sind geboostert, toll. Bleiben 2/3, die wir noch erreichen müssen. Und gerade die Leute, die noch gar nicht geimpft sind, für die wäre es wirklich entscheidend, dass die auch ihre Spritze bekommen. Und wenn die auf Novavax hoffen, gut, dann sollen sie eben auf Novavax warten. Aber bitte, wenn das dann verfügbar ist, dann lasst euch impfen.
Da gab es ja heute auch noch einen schönen ökonomischen Anreiz dazu. Ne? Jetzt wurde ja die Bezahlung für die Impfung durchgängig auf 36 Euro angehoben, was bislang ja der Wochenendpreis war.
Bis zum 9.
Also, bis zum 9. Januar. Also auch da ein Impuls, um die Boosterimpfungen wirklich voranzutreiben. Und die Zielgröße bis zu 60 Millionen Boosterimpfungen bis Ende Januar ist ja auch nicht ohne. Ne?
Ja, aber es scheint sich wirklich was zu bewegen. Und ich kenne auch immer mehr Ärzte, die tatsächlich sagen, okay, Mittwoch wird nur noch geimpft oder wir machen am Samstag zusätzlich auf und impfen da. Also da tut sich was.
Dann haben wir doch für dieses Gespräch noch einen positiven Abschluss gefunden. Lieber Volkart, lieber Volker, vielen Dank, dass ihr hier wart.
Ja, wir danken zurück.
Ja, gerne.
Darf man schon schöne Weihnachtstage wünschen?
Das darf man. Du nimmst mir quasi meine Abmoderation vorweg.
Also dann schöne Festtage in die Runde und an die Hörer und Hörerinnen.
Alles Gute.
Ja, vielen Dank auch allen, die uns in diesem Jahr die Treue gehalten haben, auch wenn wir mal ein paar Experimente gemacht haben, Stichwort Twitter Spaces. Wir freuen uns weiterhin auch immer über Ihre Fragen und das Feedback an politikpodcast@deutschlandfunk.de. Wir machen, das muss ich noch dazu sagen, jetzt sozusagen eine kurze Jahresendpause, melden uns dann erst im neuen Jahr mit einem neuen Politikpodcast zurück. Und ja, allen, die Weihnachten feiern, an dieser Stelle frohe Feiertage und allen anderen hoffentlich ein bisschen Ruhe. Und ich sag mal so, vorsichtig und solidarisch bleiben. Bis zum nächsten Jahr.
Wahrscheinlich werden wir alsbald wieder über Corona reden.
Ist zu befürchten.